Der für den heutigen Sonntag angegebene Predigttext steht in dem Buch der Offenbarung, Kapitel 1, die Verse 9 bis 18. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich. Der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Liebe Gemeinde, wenn wir diesen Text uns jetzt so ansehen oder ihn so gehört haben, dann denkt ihr euch vielleicht auch: Ups, wie lang wird heute die Predigt werden? Weil darüber könnte man mindestens 10 Predigten halten, mindestens, weil da steckt eigentlich schon alles ansatzweise drin, was im übrigen Buch der Offenbarung dann entfaltet wird. Und deshalb beschränke ich mich heute auf den ersten Vers des Predigttextes, auf den Vers 9 insbesondere. Das andere schwingt hier und da mit, aber auf diesen Vers 9 und auf diese Frage, warum Johannes eigentlich auf der Insel Patmos war. Wollte er Griechenland Urlaub machen und das Land von seiner schönsten Seite, den berühmten Ägäischen Inseln, her kennenlernen? Oder war er auf einer Missionstour, so wie Paulus eben immer auf Missionstour war? Klar, das erste ist abwegig und eher ein bisschen humorvoll gemeint. Aber in der Luther-Übersetzung klingt es doch nach dem zweiten. Dem war aber mitnichten so. Und das bringt die neue Genfer Übersetzung deutlicher zum Ausdruck. Da heißt es: Ich, Johannes, euer Bruder, bin auf die Insel Patmos verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündete und für die Botschaft von Jesus eintrat. Also kein freiwilliger Trip auf die Insel, ob nun als Tourist oder als Missionar, sondern Johannes war, wie Napoleon Jahrhunderte später, verbannt auf eine Insel. Allerdings nicht wie dieser um seiner politischen Ambitionen willen. Es ging eben vielmehr um seinen Glauben. Es ging um Jesus Christus, weil er von ihm öffentlich redete und sich nicht davon abbringen ließ. Deshalb hat ihn der römische Staatsapparat nach Patmos geschafft. Und war seine Verbannung auch nur die leichteste der möglichen im damaligen römischen Reich, so knappe 100 Jahre später der Kirchenvater Tertullian, so war es doch ein deutliches Zeichen von Verfolgung. Johannes war durch diese Verbannung von seinen Gemeinden getrennt. Sein Einfluss auf sie sollte unterbunden werden. Die Offenbarung und ihre Wirkung zeigt, dass dies allerdings mitnichten gelungen ist. Im Gegenteil. Christen, das müssen wir an dieser Stelle einfach mal festhalten, Christen waren schon immer gefährdet. Jesus Christus selbst hat das mehrfach angekündigt, dass seine Nachfolger nicht immer nur beliebt sind, sondern dass sie im Gegenteil auch eben angefeindet werden. Kein Jünger ist da besser dran als sein Herr, so sagt Jesus einmal sinngemäß. Und die Mechanismen der Verfolgung andersgläubiger Menschen sind seit der Zeit Jesu gleich geblieben. Der Verfolgungsindex von Open Doors, der wird ja immer mal wieder auch kritisiert, weil er zu weit gehe, weil er damit zu viele Menschen, Christen einbeziehe und sie als Verfolgte bezeichne, weil da eben zum Beispiel auch berufliche Benachteiligung oder auch dem vom Gesetzgeber des jeweiligen Landes verbotene Lynchjustiz darunter gerechnet werde. Doch die Offenbarung zeigt uns, dass die Bibel selbst auch das alles schon damit einbezieht, dass da eben schon Verfolgung beginnt. Es beginnt eben da, wo Gläubige aufgrund ihres Glaubens von anderen drangsaliert werden. Ob das nun auf der persönlichen, gewissermaßen nachbarschaftlichen Ebene ist oder ob das eben staatlicherseits organisiert und angeordnet ist. Johannes war getrennt durch die Verbannung von seinen Geschwistern, von seinen Gemeinden. Am Anfang hier bezeichnet er sich selbst als Bruder unter Mitgeschwistern, als Gleicher unter Gleichen. Er hebt sich nicht selbst heraus. Und doch war er eben einer, der eine besondere Berufung hatte. Man könnte sagen, er ragte nicht heraus aus der Gemeinde, aber er ragte in sie hinein und hatte dort seine Aufgabe. Er war für die anderen Vorbild. Er hatte Leitfunktion. Er war jemand, an dem sich die anderen ausrichten, orientieren konnten. Ein kluger, immer wieder gern gebrauchter Schachzug der Mächtigen ist ja der, um sich gefährliche Parteien möglichst abzuhalten, fernzuhalten, sie ihrer Kraft zu berauben, eben ihre Köpfe zu verfolgen und sie von der Gruppe zu trennen. Das ist eben auch seit Jahrtausenden so. Doch bei Johannes, auch schon gesagt, geht das gründlich schief. Und das geht deshalb schief, weil Gott sich das nicht bieten lässt. Und ich finde, das ist schon mal das Erste, was wir festhalten müssen. Denn Gott schenkt Johannes hier eine Vision. Er lässt Johannes, so könnte man auch anders formulieren, mal hinter die Kulissen schauen. Hinter die Kulissen der Weltgeschichte, hinter die Kulissen der Ereignisse, die vordergründig für uns alle, damals eben für die Menschen, die da lebten, sichtbar waren. Wir sehen ja immer nur diese Ereignisse. Wir erleben sie vielleicht als positiv oder negativ. Sehen sie so oder erleben sie vielleicht auch selbst so. Aber welchen Sinn sie machen, welcher Sinn eigentlich dahinter steht, das ist uns ja in den allermeisten Fällen verborgen. So habe ich es ja vorhin auch schon im Blick auf das Geschehen mit Ringard einmal ausgedrückt. Diese Vision war für die angefochtenen Christen in der Region der heutigen Türkei, aber letztlich für alle Christen im heutigen Römischen Reich ungeheuer wichtig, weil zu der Zeit, als sie lebten, als diese Vision gesehen wurde und dann aufgeschrieben wurde, da begann eine Verfolgung, die nicht mehr nur örtlich von einzelnen Menschen geschieht, sondern die von Staatswegen nun mehr oder weniger organisiert und angeordnet wurde. Und Johannes bezeichnet sich hier eben nicht nur als Bruder, Das ist eine Bezeichnung, die uns ja auch nicht unbekannt ist. Wir nennen uns in unseren Gemeinden häufig noch so und auch über die Gemeinden hinweg bezeichnen wir die Schwestern und Brüder der anderen Konfessionen ebenso als Schwestern und Brüder. Er bezeichnet sich hier mit einem damals sehr modernen Ausdruck des Wirtschaftslebens als ein Mitteilhaber. Allerdings nur nicht als Teilhaber eines Wirtschaftsunternehmens, sondern als ein Teilhaber, Luther übersetzt, des Reichs. Besser ist eigentlich an der Stelle nochmal die deutliche Übersetzung und Bedeutung dessen, was da im Griechischen steht, die Königsherrschaft. Er ist Mitteilhaber der Königsherrschaft, nämlich der Königsherrschaft Gottes. Und der Ruf nach dieser Königsherrschaft, der erschallt ja schon im Alten Testament, in den Ursprüngen Israels. Und das zieht sich dann durch das Alte Testament eben bis ins Neue Testament hindurch. Und die Herrschaft Gottes über diese Welt ist in Christus nun schon in diese alte Welt hineingebrochen, ansatzweise in ihr begonnen. Und das ist vor allem am Kreuz und in der Auferstehung geschehen. Das sind gewissermaßen Höhepunkte dieser Herrschaft Gottes in dieser noch alten Welt. Und nun herrscht seitdem Gott in der guten Nachricht. In dieser guten Nachricht, dass Jesus Christus Retter dieser Welt ist. Seine Herrschaft lebt hier und heute und seit den Tagen des Auferstandenen davon, dass diese gute Nachricht verkündet und dass diese gute Nachricht geglaubt und dass diese gute Nachricht von Menschen gelebt wird. Und alle, die daran teilhaben, alle, die an Jesus Christus glauben und seinen Namen in dieser Welt als Herr und Heiland bezeugen, sie alle, wir alle, sind wie Johannes Mitteilhaber an dieser Herrschaft Gottes. Aber mehr noch, Johannes nennt sich Mitteilhaber derer, die aufgrund ihres Glaubens in Bedrängnis sind. Da sind wir wieder am Anfangspunkt der Predigt und auch des gesamten Gottesdienstes. Die von Staats wegen wie auch von Mitbürgern mit Worten und auch tätlich angegriffen werden, die sich Vorwürfen ausgesetzt sehen, die zu einem Gerichtsverfahren führen könnten. Und dieses Gerichtsverfahren, das war den Menschen damals klar, konnte durchaus für sie einen lebensgefährlichen Ausgang nehmen. Und so ist Johannes, ja, so ist unser Herr selbst der, der den heute verfolgten Christen das so zuspricht, Mitteilhaber zu sein. Gerade sie, die unter Druck leiden und Angst um ihr Leben haben müssen, weil sie Christen sind, denen ist das von Johannes her zugesprochen. Ihr seid doch wie ich Mitteilhaber an der Herrschaft Gottes. Und ihnen wird mit der Offenbarung zugesprochen, mit Johannes auf Patmos und mit Christus eine Schicksalsgemeinschaft zu bilden. Die verfolgten Christen unserer Tage, wir können, wir hier in unserem reichen Europa, in unserem freien Europa, können von ihnen lernen, dass Christsein etwas kostet. Dass der Glaube an Christus das Wichtigste ist, das Beste ist, das einem passieren kann. So wichtig, so wesentlich, dass Menschen eben dafür sogar bereit sind, ihr eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. Nicht von ungefähr ist die Offenbarung in Zeiten von Christenverfolgung immer wieder für Christen zu einer wichtigen Hilfe, zum Trostbuch geworden. Und das ist sie von Anfang an auch immer gewesen. Das ist ihre Ausrichtung. Und dann ist es eben nicht mehr nur das Buch mit den 7 Siegeln, das einige Spezialisten sich vorknöpfen und in dem sie alle möglichen Ereignisse der Endgeschichte herauslesen oder hineinlesen. sondern dann macht dieses Buch das, was es soll, nämlich Menschen Mut, dran zu bleiben am Glauben. Gerade eben in den schweren Zeiten, gerade in den Zeiten, in denen der Druck von außen immer größer wird. Und das gehört ja dann meistens dazu. Druck von außen, da kommt meistens ja dann Druck von innen hinzu. Das sind Zeiten, in denen dann auch die einzelnen Christen, in den einzelnen Christen Stimmen des Zweifels laut werden. Was macht es eigentlich für einen Sinn, fragen sich Menschen dann. Und ich vermute, wir können es doch nachvollziehen, auch wenn wir nicht in dieser Situation sind. Was macht es eigentlich für einen Sinn, für den Glauben sein Leben zu riskieren? Und nicht nur das eigene, sondern dann auch noch der Familie, der Kinder. Kann man nicht einfach auch insgeheim glauben, aber nach außen hin so tun, als würde man ganz normal leben wie alle anderen auch? Man glaubt doch mit dem Herzen. Und der Herr sieht doch das Herz an. So steht's doch schon geschrieben. Die Offenbarung des Johannes macht Mut und sie ermahnt auch zugleich, an Christus dran zu bleiben. Den Glauben eben nicht nur zu verinnerlichen, sondern Christus auch als Herrn zu proklamieren. Als Herr eben über alle möglichen anderen, sich als Herren aufspielenden Mächte und Menschen. Und so den Glauben eben nicht zu privatisieren, ihn nicht als reine Privatangelegenheit zu betrachten, die sonst niemand etwas angeht. Hier sei daran erinnert, dass der lateinische Begriff privare vorenthalten, berauben bedeutet. Privatangelegenheit heißt also, ich nehme den anderen um mich herum etwas Wichtiges weg. Und spätestens an dieser Stelle merken wir, dass die Offenbarung auch uns in Mitteleuropa gilt, in der es eben Religionsfreiheit gibt und in der religiöse Toleranz ja groß, sehr groß geschrieben wird. So groß, dass schon der als intolerant gilt, der sich zu seinem Glauben öffentlich bezeugt, der seinen Glauben bekundet und der das zum Ausdruck bringt, dass er davon überzeugt ist, dass allein sein Glaube der Glaube ist, der rettet. Es also nicht unwesentlich ist, was man glaubt. Dass eben nicht jeder nach seiner Fasson selig wird, wie es der Preußenkönig Friedrich der Große einmal formuliert hat. Die evangelische Kirche im Rheinland hat gerade jüngst auf ihrer Synode ein Positionspapier zum Umgang mit Muslimen verabschiedet. Da ist sicherlich manches sehr positiv zu würdigen. Der Dialog wird dort betont. Aber was nicht nur mir sofort aufgefallen ist beim Lesen dieses Positionspapiers, es fehlt zum ersten die Feststellung, dass Christentum wie Islam einen Endgültigkeitsanspruch haben. Und der trennt sie eben auch voneinander, Christen und Muslime, weil sie da an der Stelle sehr unterschiedlich glauben. Es ist nicht der gleiche eine Gott, an den Christen und an den Muslime glauben. Und vor allem sind wir dann auch im Dialog den anderen Menschen unser klares Zeugnis von Jesus Christus schuldig. Also nicht nur Dialog, ein fröhliches Austauschen über das, was man alles gemeinsam vielleicht glauben mag, sondern eben auch sehr profiliert zu sagen, was man eben als Wesentliches seines Glaubens hat. Und das ist Christus. Und ob wir das nun Muslimen oder Buddhisten oder Hinduisten oder auch Atheisten gegenüber sagen, ist wesentlich. Denn das macht doch unseren Glauben aus, dass Jesus Christus die Liebe Gottes in Person ist, Mensch geworden und als Mensch am Kreuz gestorben, von Gott auferweckt und darin in seinem Weg bestätigt, also in seinem Reden und Handeln bestätigt. das macht auch unseren Glauben aus, dass wir an diesem Jesus Christus durch eben diesen Glauben Anteil bekommen. Und dass der Geist des lebendigen Gottes uns mit Christus verbindet. Dass wir zu einem neuen Menschsein befreite Menschen sind. Dass uns unsere Schuld vergeben ist. Dass wir nicht um Gott buhlen müssen, sondern dass Gott uns doch seine Liebe schon längst zugesprochen und gezeigt hat. Und dass wir eben der unwiderstehlichen Macht der Sünde entrissen sind. Und dass uns eine Hoffnung gegeben ist, die über diese Welt hinausreicht und in der es nicht darauf ankommt, uns mit einem Punktekatalog sozusagen Zutritt zu verschaffen, sondern dass uns Christus die Tür aufhält. Johannes nennt so auch als dritte Mitteilhabe, dass er wie seine Brüder und Schwestern ausharrt in Christus. Dass er und die Schwestern und Brüder damals dranbleiben an Christus. Alle ihre Hoffnung eben alleine auf ihn setzen. Und nicht auf einen Kaiser in Rom oder irgendwelchen anderen Gottheiten, die es sonst noch so geben mag, die Menschen so anbeten mögen. Und dass die Herrschaft Gottes, die schon jetzt in der Verkündigung der guten Nachricht von Jesus Christus aufleuchtet und im Glauben erfahrbar wird, dass sie einmal für alle offensichtlich werden wird. Christus kommt wieder. Er vollendet, was er begonnen hat. Er ist der Letzte und Erste, der Lebendige, der die Schlüssel des Todes und der Totenwelt in den Händen hat, der dem Tod nicht nur einfach Paroli bietet, sondern der ihn schon längst besiegt hat. Und dieser Sieg wird offenbar werden für alle. Und dann ist die Königsherrschaft endgültig und für alle und überall in Ewigkeit aufgerichtet. Das ist doch Kern unseres Glaubens. Und den können wir doch nicht verschweigen. Und der trennt uns eben von vielen anderen Religionsgruppen. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben ein großes Vorrecht, in einem Staat und einer Gesellschaft zu leben, in der wir frei sind, dem Staat, der Gesellschaft, frei sind zu glauben, unseren Glauben öffentlich zu leben. Und es ist in der Tat eines der baptistischen Grundprinzipien, dass wir eintreten für Glaubens- und Gewissensfreiheit für alle. Es ist ein Menschenrecht, das sich nach unserer Überzeugung aus dem Wort Gottes ableitet. Aber dieses Recht darf uns doch nicht dazu verführen, nun um des lieben Friedens und des harmonischen Miteinanders willen unser Zeugnis von Jesus Christus nicht mehr klar und eindeutig zu sagen und nicht mehr zum Glauben an diesen Jesus Christus einzuladen. Unsere verfolgten Schwestern und Brüder erinnern uns daran, dass der Glaube viel mehr kostet, als nur den Vorwurf, intolerant zu sein. Vielen droht nicht weniger als der Tod, weil sie Christen sind und von ihrem Glauben nicht lassen wollen und nicht schweigen, wenn sie gefragt werden und ihn nicht abschwören. Aber sie haben eben diese Erfahrung noch sehr in leibhafter Erinnerung, dass der Glaube an Jesus Christus sie befreit von einem anderen Glauben, der einengt, der knechtet, der Angst macht. Oder auch von einer Ideologie, die nur mit Druck arbeitet und letztlich zerstörerisch ist, wenn wir an den Kommunismus denken beispielsweise. Und deshalb, weil sie diese Erfahrung noch so nah spüren, deshalb können sie nicht anders, als ihren Glauben zu bezeugen und eben von Jesus Christus zu erzählen, von der Liebe Gottes. Natürlich unter großer Vorsicht, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Wenn man großen Druck hat, dann kann man sich nicht mit Plakaten auf den Marktplatz stellen, weil dann ist es ganz schnell vorbei mit dem christlichen Zeugnis in der Öffentlichkeit. Und wir, und hier kommt jetzt das Wörtchen eigentlich, wir können doch eigentlich auch nicht anders. Weil wir doch auch davon überzeugt sind, dass es nichts Besseres und Wichtigeres gibt im Leben, als diesem Herrn Jesus Christus zu begegnen, ihm zu glauben und ihm sein Leben anzuvertrauen. Und jetzt sage ich eigentlich, weil ich auch an mir selbst entdecke, dass es da Situationen gibt, wo ich dann mich eher weggedreht habe und geschwiegen habe, anstatt mein Zeugnis zu geben. Es ist ja Ausdruck der Liebe, mit diesem Zeugnis nicht hinter dem Berg zu halten. Ausdruck der Liebe zu diesem Gott natürlich, aber Ausdruck auch der Liebe zu den Menschen, denen wir da begegnen. Weil wir sind doch davon überzeugt, dass der Glaube das Beste ist, was uns widerfahren ist und was ihnen widerfahren könnte. Und es ist dann eben lieblos, wenn wir ihnen das nicht sagen, nicht einladen zu diesem Glauben. Wir können von unseren verfolgten Geschwistern lernen, unabhängig von den äußeren Umständen zum Glauben zu stehen und zum Glauben einzuladen. Und wir können auch um unserer verfolgten Geschwister willen unser Zeugnis nicht unterlassen, weil sie das nicht verstehen könnten, dass wir hier in unserem Land, wo wir die Freiheit haben, schweigen. Wo die Freiheit nicht ist, es trotzdem versuchen, weiterzugeben. Wir können auch unserer verfolgten Geschwister willen unser Zeugnis nicht unterlassen, weil wir dann nicht mehr Mitteilhaber sind mit Johannes, mit ihnen und dann eben auch nicht mehr mit Jesus Christus. Es ist Lebensäußerung des christlichen Glaubens, Menschen mit Liebe zu begegnen und ihnen von Jesus Christus, der Liebe in Person, zu erzählen. Und mit dieser Liebe nicht aufzuhören, auch wenn die Menschen unser Zeugnis von Jesus nicht hören wollen. Dann kommt es doch, so ist zumindest meine Erfahrung und Beobachtung, es kommt dann doch meist zu einem oder manchmal auch mehreren Momenten, wo der andere, der gesagt hat, lass mich damit in Ruhe, doch wieder nach diesem Zeugnis fragt, weil sie das so überrascht hat, dass wir mit der Liebe nicht aufgehört haben. Trotz des Danke, das wollen wir nicht. Den verfolgten Christen in der Welt und auch uns, die wir von einer Toleranzwelle eingelullt zu werden drohen, ihnen wie uns, ruft der lebendige Christus zu, fürchtet euch nicht. Ich bin bei euch, jetzt und alle Tage, wenn ihr mich bezeugt in Wort und in Tat. Amen.